SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Jutta Eichenauer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Sie haben Spannendes zu berichten. Sie sind die erste Vorsitzende des Hebammenverbands Baden-Württemberg. Und das ist ein Beruf, der schlecht bezahlt wird, aber dringend benötigt wird. Angenommen, jemand benötigt eine Hebamme. Wie viele Anfragen später wird man fündig?
Ja, das können 20 Anfragen sein, das können 40 Anfragen sein. Wir haben zwar versucht, in den letzten Jahren was zu entwickeln, damit den Frauen die Hürden einfach kleiner sind. Und einmal hatte ich einen tatsächlich humorvollen Vater am Telefon, der gesagt hat, wissen Sie was, das nächste Mal suchen wir zu uns zuerst eine Hebamme und dann werden wir schwanger.
Ja.
Und da habe ich gedacht, herzlichen Dank, dass Sie Ihren Humor nicht verloren haben.
Ja, es klingt ja auch so, dass man tatsächlich verzweifeln kann. Sie müssen dann vermutlich vielen suchenden Eltern absagen.
Ja, also früher hatten wir ja gesagt, spätestens in der 16. Woche wollen sie sich melden. Jetzt kommen sie mit einem positiven Schwangerschaftstest. Die Ehemänner wissen manchmal noch gar nicht Bescheid und rufen zuerst die Hebamme an, wenn sie die Hebamme schon kennen und sagen, du, ich wollte dir jetzt mal zuerst Bescheid sagen, wie sieht's denn aus? Und dann hat sich das Problem nach vorne verschoben. Und dann kriegen die manchmal in der 5., 6. Schwangerschaftswoche schon eine Absage. Natürlich kann sich das innerhalb von 3 Monaten nochmal verändern. Da kann viel passieren. Aber zunächst mal ist die Hebamme besetzt. Und da läuft dann auch so mein Rat in diese Richtung, es immer wieder neu zu probieren. Manchmal tun sich in den Terminkalendern der Kolleginnen Lücken auf. Ich gebe nochmal Hinweis auf unsere Suche auf der Webseite vom Hebammenverband Baden-Württemberg, auf die ganzen Portale, die mittlerweile wie Pilze aus dem Boden schießen. Ein Portal ist Amelie vom Deutschen Hebammenverband ins Leben gerufen. Und das eine ist Mediate. Ich möchte hierfür keine Werbung machen.
Machen Sie gerade.
Mache ich gerade. Ja, was fällt mir denn noch ein? Ich selber als Vorsitzende habe natürlich auch Angebote auf den Tisch gekriegt. Wir würden Sie gerne unterstützen. Immer aus der Situation des Betroffenenseins heraus. Und dann sind es Kostenvoranschläge, die man mir auf den Tisch legt von 50.000 Euro. Und da muss ein Berufsverband aussteigen.
Wahnsinn. Dennoch. Aus der Sicht der Betroffenen gesprochen, das ist ja erstmal unbefriedigend und zwar für die werdenden Eltern. Ich könnte mir aber vorstellen, genauso für sie auch.
Also ich kenne viele Kolleginnen und auch mir geht es so, dass wir uns dann doch noch breitschlagen lassen. Speziell, wenn wir die Frauen schon kennen oder wenn die Frau wirklich ihre Sorge widerspiegelt. Ich habe jetzt für den Monat August tatsächlich doppelt so viel angenommen, als ich sonst in meiner Position annehme. Ich mache das transparent, alle Frauen wissen Bescheid und dann sage ich, wir müssen gucken, dass wir uns diese Arbeit dann aufteilen.
Wenn Sie sagen, Sie machen es transparent, wie viele sind das dann in Zahlen? Wie viele haben Sie angenommen?
Ich nehme im Moment durchschnittlich 2 sogenannte Entbindungstermine im Monat an und im Moment sind es für August 4.
Können Sie das dann noch sicherstellen, dass Sie wirklich dann, wenn jemand anruft und sagt, ich brauche Sie dringend?
Also sicherstellen insofern, dass ich sage, ich möchte im Moment geplant, die ambulante Geburt nicht betreuen. Ambulant gebären bedeutet, circa nach 6 Stunden wieder nach Hause zu gehen, weil ich dann sofort bereitstehen muss. Ich sage 2 bis 3 Tage stationär, dann informieren Sie mich, wenn Sie geboren haben und dann kriege ich meine Termine so geplant, dass ich tatsächlich am Tag nach der Entlassung oder vielleicht am Entlasttag schon zum ersten Mal kommen kann. Das ist die Zusicherung, die haben die Frauen und das wissen die.
Was bedeutet das denn grundsätzlich? Wie oft kommen Sie im Vorfeld und auch nach der Geburt? Ist hier beides wichtig?
Also im Vorfeld habe ich auf jeden Fall die 2 Vorgespräche der Kassenleistung, einige beratende Telefonate oder auch Hilfeleistung bei Schwangerschaftsbeschwerden. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Kind die Frauen kriegen oder wie sich die Schwangerschaft entwickelt, ist der Bedarf nach Beratung deutlich höher. Und dann bitte ich um Information, wenn das Kind geboren ist, damit ich planen kann. Und dann bitte ich um Information, ich bin jetzt zu Hause oder ich gehe nach Hause. Und dann setze ich mich telefonisch mit der Frau in Verbindung und dann planen wir den ersten Besuchstermin. In der Regel komme ich die ersten 5 Tage täglich, also wenn sie jetzt am 2. Tag nach Hause geht, bis zum 5. Tag täglich, bis ich beurteilen kann, die Gelbsucht ist kein Thema mehr, das Kind trinkt, die Gewichtsentwicklung ist auf einem guten Weg und dann sage ich, ich komme mal einen Tag nicht, ruf mich an, wenn was ist.
Vergangenes Jahr wurden in Deutschland so viele Kinder geboren wie seit 1997 nicht mehr. Jutta Eichenauer als erste Vorsitzende des Hebammenverbands Baden-Württemberg. Steigt denn auch die Zahl der Hebammen?
Wir vermuten ja, weil wir ein bisschen mehr Mitglieder kriegen. Es ist nur die Frage, steigt die Zahl der Hebammenleistungen? Und das muss man sich angucken. Sind es mehr Hebammen, die in einem geringen Umfang ihre Leistung anbieten? Denn kaum eine Kollegin bietet ihre Leistung zu 100% an. Wir wissen auch, dass der größte Teil der angestellt beschäftigten Hebammen zusätzlich in der Freiberuflichkeit tätig ist. Und so wie ich jetzt in der Position im Berufsverband habe mit 75%, kann ich nur noch 25% auffüllen. Und das ist die Situation. Wie viele Hebammenleistungen gibt es? Und es wird spannend sein zu schauen, mit der veränderten Ausbildung jetzt, wir haben ein paar Studienplätze mehr aushandeln können mit der Politik. Das hat uns sehr gefreut, dass man unserem Rat gefolgt ist, als wir derzeit Ausbildungsplätze an den Hebammenschulen haben. Aber die Zukunft wird zeigen, reicht es oder braucht es mehr?
Ist ja ganz interessant, wie sich so ein Beruf über die Jahre entwickelt hat. Und da heißt es, die Arbeitsbedingungen hätten sich in den vergangenen 20 Jahren dramatisch verschlechtert. Hebammen würden genötigt, in Stoßzeiten bis zu 4 Gebärende gleichzeitig zu betreuen. Doppelt so viele wie in anderen europäischen Ländern. Was haben wir in Deutschland verschlafen?
Was haben wir verschlafen? Ja, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen anzuschauen und vielleicht auch Assistenzpersonal einzustellen für Tätigkeiten, die nicht Hebammentätigkeiten sind, damit sie davon frei sind und sich voll und ganz auf die Gebärende konzentrieren können, auf das Mutter-Kind-Paar, auf die Familie, die da ist, einschließlich der Partnerinnen oder der Partner, die in den Mittelpunkt zu holen. Es muss uns gelingen, die Familie, die Frau, die Gebärende in den Mittelpunkt zu holen und nicht zu meinen, wir stülpen drüber, was wir für notwendig und richtig erachten. Wir müssen mehr die Frauen fragen, die Gebärenden.
Jetzt hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Sie haben die Ausbildung gerade angesprochen. Heißt das im Bewusstsein, was uns alles fehlt, ist das da, wir hängen nur mit der Zeit hinterher?
So habe ich das Gefühl. Das Bewusstsein ist da. Wir haben jetzt natürlich eine Gesetzesänderung. Das war allerhöchste Eisenbahn. Das ist eine europäische Vorgabe. Von daher blieb Deutschland als letztes Land nichts anderes übrig, als dem nachzukommen.
Die können Sie vielleicht noch mal kurz nennen. Die wird nicht allen bekannt sein.
Die Hebammenausbildung muss hochschulisch werden. Und da war das Stichdatum jetzt wirklich der letztmögliche Zeitpunkt. Das war europäische Vereinigung oder eine Vereinbarung, dass die Ausbildung zur Hebamme auf Hochschulniveau angehoben wird. Und das war jetzt der letztmögliche Zeitpunkt. Wobei wir seit langem wussten, dass das kommen wird und auf einmal dieses Gesetz ganz schnell da war und jetzt jeder sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hat nochmal andere Bedingungen. Das ist ein duales Studium mit einer engen Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Da steht die Studierende im Mittelpunkt. Die Praxisstunden haben im Vergleich zur Hebammenschulausbildung etwas nachgelassen und umso wichtiger ist diese im Gesetz verankerte Praxisanleitung. Wirklich eine 1:1 Heranführung der jungen Kolleginnen an ihre Tätigkeiten.
Damit sie dann auch sicher sind in ihrem Beruf später. Und dann gibt es zwei Unterschiede, glaube ich. Einmal die freiberuflichen Hebammen und die angestellten Hebammen. Und welcher Bereich ist denn da besonders zurückgegangen?
Beide. Gleichermaßen. Also ich höre von vielen Kolleginnen aus den Kliniken, dass sie reduzieren oder dass sie jetzt doch kündigen. Und es bedeutet viel zu kündigen, einen sicheren Arbeitsplatz zu verlassen. Ja. Und dass einfach Stellen nicht besetzt werden können aufgrund dessen, dass sich niemand in diese Mühle der Krankenhaushierarchie hineinbegeben möchte und diese Arbeitsbedingungen dort.
Albrecht hat uns gerade gemailt ins Studio und sagt, ein Freund von ihm ist Hebamme in Frankreich. Und jetzt fragt er, wie viele männliche Hebammen gibt es denn in Deutschland? Haben Sie eine Zahl?
Also wir vermuten, dass es 6 sind. Es können vielleicht auch 8 sein. Dadurch, dass wir da keine wirkliche Meldepflicht haben, wissen wir das nicht ganz genau. Ich weiß, die Journalistinnen und Journalisten, die fragen immer wieder nach. Das sage ich, habe keine Ahnung. Ich selber habe mal einen Schüler unterrichtet. Ab und an unterrichte ich noch an Hebammenschulen und werde angefragt. Und da saß jetzt 2019 zum ersten Mal ein Schüler vor mir und der hat sich ganz wohl gefühlt.
Ja, als Hahn im Korb. Dann fragt Albrecht noch, wie werden die denn genannt?
Hebamme. Mhm. Mit dem neuen Gesetz Hebamme und kein Entbindungspfleger mehr. Der Begriff ist gefallen, weil das ist keine Pflege, die wir machen.
Wie ist es denn überhaupt, wenn sich junge Menschen für diesen Beruf entscheiden? Dann aus welcher Motivation heraus?
Viele sind gut informiert, die haben sich über das Berufsbild wirklich kenntlich gemacht. Die jungen Menschen besuchen zum Teil schon mit 14, 15 und machen ein Praktikum bei einer Hebamme, sei es jetzt bei der Niedergelassenen oder auch in einem Krankenhaus, und entscheiden sich relativ bewusst dafür. Die Älteren haben natürlich schon einen eigenen Lebensweg hinter sich und entscheiden sich nicht zuletzt aufgrund der eigenen Geburtsgeschichte für den Beruf der Hebamme. Ich habe sehr viel Vorstellungsgespräche auch geführt. Ich bin ja auch Lehrerin für Hebammenwesen an der Hebammenschule Stuttgart gewesen. Und natürlich kamen auch junge Mädchen, die sagen, das mit dem Baby ist so toll, aber Baby ist das eine, aber das ist nicht Hebamme. Na, und man muss immer gucken, wie beantwortet man diese Fragen und wo bringt man sie auf den richtigen Weg.
Wie hoch ist die Abbrecherquote?
Normal. Ich kann es Ihnen gar nicht genau sagen. Ich hatte mal das Gefühl, es ist ein bisschen mehr, was mir in den ersten Jahren an der Hebammenschule nicht begegnete, ist im letzten Jahr an der Hebammenschule mir durchaus begegnet, dass ich mit zwei Schülerinnen sprechen musste, die einfach schmeißen wollten. Ne? Aufgrund dessen, dass sie einen Flash erfahren haben. Ne? Wenn ich mit dem Berufswunsch der Hebamme antrete und mein erster praktischer Einsatz ist auf einer onkologischen Station, dann werden die damit nicht fertig. Das ist ganz klar. Und so habe ich es mir nicht vorgestellt. Was, dann die bei der Stange zu halten oder einfach auch sie ziehen zu lassen, das ist nicht so einfach.
Was hat Sie denn zur Hebamme werden lassen, dass Sie immer noch sagen, mein Beruf ist Berufung?
Als Tochter einer Ärztin hatte ich zu Zeitpunkt meines Abiturs ein Gespräch mit dem Vertretungsarzt meiner Mutter. Und der sagte, ich kann mir für Sie gut Hebamme vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals gedacht, Hebamme, gibt es das noch? Und dann habe ich begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Habe mir zum ersten Mal eine Geburt angeschaut in einer kleinen privaten Geburtsklinik. Habe damals schon gemerkt, das ist nicht okay, wie da Geburtshilfe läuft. Das muss doch eigentlich anders gehen.
Weil?
Rückenlage, Beine hoch, unterlegen, Maikäfer auf dem Rücken, angefeuert, pressen, 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 pressen. Und mir war damals komischerweise schon klar, die Frau hat doch eine eigene Kraft. Warum nehmen wir die nicht zunutze? Und habe dann nach einigen Hürden den Ausbildungsplatz bekommen, habe eine Ausbildung gemacht und habe aber relativ schnell gemerkt, ich möchte weitermachen und habe mich dann nach circa 4,5 Jahren weitergebildet für 2 Jahre zur Lehrhebamme. Habe mal ein halbes Jahr unterrichtet an einer Altenpflegeschule. Dann hat mir die Geburtshilfe gefehlt.
Wie sind denn allgemein die Karrierechancen? Sie haben es gerade angesprochen, Lehrhebamme haben Sie gemacht. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Durch die Ausbildung jetzt auf Hochschulniveau ist der Karriereweg deutlich offener. Das heißt, ich kann natürlich mich in die Lehre entwickeln, ich kann mich in die Wissenschaft und in die Forschung entwickeln. Da hatten wir immer so ein bisschen eine Bildungssackgasse. Natürlich gibt es Weiterqualifikationsmöglichkeiten, Familienhebamme, Leitung eines Kreissaals, pädagogische Weiterbildungen, aber so dieser einfache Karriereweg, der war nie so offen und der ist jetzt offen. Wir brauchen händeringend überall Hebammen. Angestellt, freiberuflich, Lehre, ganz arg wichtig, wir brauchen dringend Professorinnen.
Mail ins Studio gerade von Gesine Haller und sie sagt, unsere Tochter seit gut 25 Jahren Hebamme in Göttingen. Nach Jahren im Klinikum wollte sie den Druck auch auf die Frauen nicht mehr mitmachen und arbeitete dann freiberuflich mit beglückenden Erfahrungen bei Hausgeburten bis kurz vorm Burnout. Jetzt nur noch Wochenbett, Vorsorge und so weiter bei glücklichen Eltern, die wollen, dass sie nie aufhört. Totale Berufung. Jutta Eichenauer bei uns im Studio, die erste Vorsitzende des Hebammenverbands Baden-Württemberg. Das ist vermutlich etwas, was Sie nicht zum ersten Mal hören.
Ganz genau. Es sind ganz viele Lebenswege von Kolleginnen. Nach einer Ausbildung möchte ich aus Lerngründen vielleicht zu 100% in einer Klinik bleiben und dann halte ich dort diese Bedingungen nicht mehr aus, reduziere, ergänze mit Freiberuflichkeit, höre vielleicht sogar ganz in der Klinik auf, um außerklinische Geburtshilfe anzubieten. Mein Herz ist offen für die Frauen. Ich nehme an, ich möchte versorgen, ich möchte begleiten, ich möchte Qualität liefern. Und viel Gespräche mit Kolleginnen sind gelaufen, die einfach das ist zum Selbstläufer geworden, die aus diesem Teufelskreis nicht mehr rausgekommen sind, ins Burnout gegangen sind, die dringend was ändern mussten.
Also ein Systemfehler, den man bearbeiten muss. Jetzt schreiben uns gerade auch viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, wir haben uns beworben als Hebamme, haben nicht mal mehr eine Absage bekommen. Was ist da los?
Naja, wir haben eine begrenzte Anzahl von Ausbildungsplätzen und oder Studienplätzen. Und wenn die Bewerberzahl hoch ist, ich weiß, zu meiner Zeit, als ich in der Hebammenschule tätig war, auf 16 Ausbildungsplätze 1500 Bewerbungen, das ist nicht mehr ganz so schlimm, aber dann muss ich natürlich, auch wenn es nur 400 Bewerbungen sind auf 16 Ausbildungsplätze oder 18 Ausbildungsplätze, muss ich ja irgendwie selektieren. Es hilft vielleicht, den Bewerbungskreis zu eröffnen außerhalb von Baden-Württemberg in ganz Deutschland und einfach auch mobil zu sein und woanders anfangen zu können. Wenn der Wunsch wirklich so ist, dann lohnt es sich immer dran zu bleiben.
Gibt es denn offensichtlich dann zu wenig Ausbildungsplätze, wenn der Mangel ja auch so groß ist?
Das bleibt jetzt wirklich zu überlegen. Wir konnten mittlerweile mehr Studienplätze in Baden-Württemberg bewirken, als wir derzeit Hebammen-Schulplätze haben. Mittlerweile überholt uns die Zeit. Der Hebammenberuf ist in Deutschland überwiegend ein Frauenberuf. Leistungen werden nicht zu 100% angeboten, sondern vielleicht nur zu 50%, damit ich die Familie noch versorgen kann. Dann das hängt an uns Frauen, da machen wir uns nichts vor. Und ich selber kann aus der Erfahrung einer alleinerziehenden Mutter ganz klar sagen, dass das nicht schön ist, einen freiberuflichen Alltag neben Kindergartenöffnungszeiten, Kinderkrankheiten einfach zu organisieren, einschließlich der Arbeit am Wochenende.
Dann gibt es ja durchaus brenzlige Situationen in diesem Beruf, wenn Sie da an verschiedene Fälle denken. Welcher kommt Ihnen da gleich in den Kopf?
Also ich hatte vor vielen Jahren eine Situation, wo ich mich abends auf den Weg machen wollte zum Kurs. Und ehe man wohl anrief, ich sagte zu meiner Tochter, geh du ans Telefon, da will bestimmt jemand nur den Kurs absagen. Da sagt sie, Mama, da ist ein Mann dran. Da war die Geburt in Gange und dann habe ich meiner Tochter ordiniert, habe ich gesagt, ich komme, rufen Sie die 112, habe meine Tochter gebeten, soll folgendes Päckchen aus dem Schrank mir zu geben. Ich fahre jetzt zur Geburt, geh du bitte in die Praxis und informier die Frauen, dass ich vielleicht später komme. Das sind so die Situationen und dann kam ich dort an, dann war das eine nicht geplante außerklinische Geburt. Es war ziemlich weit fortgeschritten. Die Sanitäter waren total froh, dass ich da war. Ja. Der Ehemann natürlich auch. Die Frau war ganz in ihrem Arbeiten drin. Und irgendwann kam dann auch der Notarzt, der dann auch ganz entspannt war, weil die Hebamme vor Ort war, weil alle haben Respekt vor diesem Thema. Und dann konnte ich die Geburt, das Kind war dann geboren, aber auf die Nachgeburt konnten wir nicht warten, weil ich ja die Verpflichtung im Kurs hatte. Da habe ich gesagt, das muss jetzt in der Klinik beendet werden. Und bin in die Praxis und da ist erstmal so diese Last von mir abgefallen. Und dann war ich auf der einen Seite beglückt, auf der anderen Seite ganz euphorisch.
So viele Mails ins Studio erreichen uns gerade zu dem Thema Hebamme und der Beruf. Und aus Schorndorf schreibt zum Beispiel Hans-Jürgen Franz, meine Oma hat in den 30er Jahren ihr viertes Kind während der Ernte am Acker zur Welt gebracht, es kurz versorgt und danach weitergearbeitet. Was ist jetzt an Geburt to go neu? Jutta Eichenauer als erste Vorsitzende des Hebammenverbands Baden-Württemberg. Haben Sie so eine Aussage wahrscheinlich auch schon öfter gehört, oder?
Regelmäßig. Und ich versuche diejenigen auch immer ein bisschen auszubremsen und immer sagen, ich möchte es A, von der Oma dir wirklich hören und ich möchte wissen, was es mit der Oma gemacht hat und mit dem Kind gemacht hat. Frauen haben früher sehr viele Kinder gekriegt. Um welchen Preis? Die 30-Jährige war ausgelutscht wie heute die 70-Jährige. Die Kinder sind, je nachdem wie viel es waren, das ein oder andere verstorben. Und das kommt nicht von ungefähr, dass wir dringend ein Wochenbett brauchen. Das heißt, eine Zeit, in der das Mutter-Kind-Paar zusammenwachsen kann, in der einfach Heilungsprozesse, Bindungsprozesse stattfinden können, um dann wieder gestärkt zu arbeiten. Ich bin da sehr vorsichtig, wenn ich solche Aussagen höre.
Es gab ja früher eine ganz andere, Sie haben es angesprochen, Mütter- als auch Kindersterblichkeit. Dass eine Frau während der Geburt stirbt, das ist in Deutschland extrem unwahrscheinlich geworden. Auf 100.000 Geburten kommen 8 Todesfälle. Eine Zahl aus 2013 ist das. Aktuelle Zahlen ließen sich nicht recherchieren. Liegt das aktuell auch noch dabei? Was denken Sie?
Es ist in etwa immer die ähnliche Zahl. Mir ist jetzt auch keine andere bekannt, was die Müttersterblichkeit und auch was die Säuglingssterblichkeit betrifft.
Trotzdem stirbt immer noch alle 11 Sekunden irgendwo auf der Welt eine schwangere Frau oder ein neugeborenes Baby. Also dieser Blick über den Tellerrand hinaus, der stimmt doch dann wahrscheinlich eher nachdenklich.
der stimmt sehr nachdenklich und das lässt mich wieder den Satz aussprechen, Geburt war in Deutschland noch nie so sicher wie heute, denn hier passiert sehr wenig, es passiert in anderen Kulturen sehr viel. Und wir leben hier in einer Situation der Überversorgung, der Schwangeren, der Gebärenden, der Wöchnerin. Und ich würde da gerne von der Übergangsversorgung was abgeben an die Länder, wo unterversorgt sind. Und dann wird eine gute Mischung draus.
Wobei es ja bei anderen Ländern häufig so sehr heißt, naja, die leben eher in Verbindung mit der Natur, das ist etwas Gutes und trotzdem geht es dann schief. Also da brauchst du dann diesen Mittelweg, weil wir haben uns ja von der Natur eher entfernt.
Ja, es braucht diesen Mittelweg und es, geboren werden ist ein Risiko. Das ist kein geringes Risiko. Und natürlich hat die Natur das gut eingerichtet und der Körper ist ein Wunderwerk. Und es ist faszinierend, dass das immer noch so gut funktioniert, wenn man ihn denn lässt. Und wenn wir nicht eingreifen, wenn wir nicht intervenieren. Und das ist halt so diese große Frage, was machen wir hier? Wie oft greifen wir ein? Mit aufgrund dessen, dass vielleicht das notwendig ist? Ist es das wirklich? Die WHO sieht es anders. Ist es der Grund, warum Frauen einfach nicht mehr wollen, weil sie planen möchten, weil sie Angst haben, weil ihnen Angst gemacht wird? Es könnte so viel passieren und es ist doch alles so schrecklich. Kommt es zu den Interventionen, die vielleicht gar nicht mehr erforderlich sind? Und Frauen einfach im Laufe der gesamten Schwangerschaft ihr Bewusstsein zurückzugeben, ist vielleicht näher Anspruch von der Hebamme, sie darin zu stärken, dass sie es kann. Das sehe ich als meine Aufgabe, sie mir in den Mittelpunkt zu setzen und sie dahin zu führen, dass sie ihrem Körper vertraut und später für die Geburt ein bewusstes sich überantworten des Prozesses ausliefert. Also nicht im Griff zu haben und nicht in der Hand zu haben.
Sie bringen die Frauen im Grunde dazu, loszulassen. Wie starten Sie denn so einen Prozess? Das ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja erstmal, wie Sie sagen, erstmal eine Bewusstseinsveränderung.
Ich versuche die Frauen sehr früh in der Schwangerschaft kennenzulernen, mit ihnen eine Anamnese zu besprechen, zu schauen, was liegt bei ihr selber, sowohl im Gesundheitlichen, aber auch im Psychosozialen als Päckchen da. Ich will die Geburtsgeschichten hören, mit der sie selber sozialisiert wurde. Wie hat die Mama geboren und was hat sie vor allen Dingen erzählt? Ich kann mich an ein Ereignis erinnern. Da sagte mir die Schwangere, oh, meine Mutter hat immer ganz, ganz schlimm von meiner Geburt erzählt. Das war das Schrecklichste, was ihr passiert ist. Und diese Geburt, die ist wirklich sehr dramatisch geendet.
Ja, weil so ein Horrorerlebnis schon als Prägung da ist.
Und es geht darum, und wenn wir jetzt mit Geburt to go, das Kind kam an der Tankstelle, es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen, einfach auch noch hausieren, dann verschreckt es die Frauen. Es wünscht man niemandem. Und das kann man nur nachvollziehen, wenn man mal ungeplant irgendwo entbinden musste, dass es nicht so einfach ist. Das veranlasst die Frauen, noch früher in die Klinik zu gehen. Und dorthin zu gehen, zu sagen, ich habe so Angst, dass was passiert, bitte, bitte lasst mich hier. Und dann liegen die da oder halten sich in einer Klinik auf. Und für diese Phase der Geburt sind wir in der Klinik nicht gerüstet für die Latenzphase. Also und dann beginnen die Interventionen.
Was ist da ganz besonders wichtig?
Interventionen sind Maßnahmen, mit denen wir in den natürlichen Geburtsprozess eingreifen. Manche sind notwendig, viele sind nicht notwendig. Und wenn wir mit nicht notwendigen Interventionen beginnen, dann beginnt die sogenannte Interventionskaskade und das beeinflusst den Geburtsprozess und damit auch das Outcome von Mutter und Kind. Ich merke genau einen Unterschied zwischen bei einem Mutter-Kind-Paar, das mit Schmerzmitteln auf die Welt kam und einem Mutter-Kind-Paar, was komplett ohne Schmerzmittel, auch das ist eine Intervention auf
tatsächlich?
Die Welt kam. Ich habe das mittlerweile, kann ich das gut beobachten. Ich bin nächstes Jahr 40 Jahre Hebamme. Und von daher, es ist tatsächlich so. Wobei, ich finde, Schmerztherapie gehört unbedingt dazu.
Verraten Sie uns, wie Sie es merken. Woran machen Sie es fest?
Stillbeziehung. Ein anderes Selbstverständnis im Handling. Ich möchte es nicht unbedingt Bindung nennen. Dann fühlen sich die Frauen stigmatisiert, die zu einem Schmerzmittel greifen mussten. Auch das ist ja das Gute, dass es Schmerzmittel gibt und bei Bedarf wir einfach auch auf Schmerzmittel zurückgreifen können, aber dann immer wohl überlegt. In diesen paar Begriffen kann ich sagen, möchte ich sagen, und ich möchte hier einfach auch Frauen nicht verunsichern und hier dazu auffordern, auch unbedingt ohne Schmerzmittel zu entbinden, weil das steht mir nicht zu.
Sie wollen ja Sicherheit schaffen. Das ist ja das, was Ihre Aufgabe ist, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe. Dass eine werdende Mutter sich auch sicher sein kann, naja, mein Körper, der wird das schon richten und das wird schon funktionieren. Diese Sicherheit wollen Sie vermitteln. Wie erfolgreich ist das in Zeiten, Sie haben es eben angesprochen, wo alles immer schneller wird, wo Terminkalender warten, wo man dann schon wieder in den Beruf einsteigen muss. Da sind ja ganz viele Dinge, die Druck machen.
Früh ins Gespräch einsteigen. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, Frau, erstes Kind, relativ früh in der Schwangerschaft und ich sage es Ihnen gleich, ich möchte einen Kaiserschnitt. Und dann habe ich gedacht, okay, warum?
War ja auch mal Mode.
Erzählen? Und dann sind wir viel im Gespräch gewesen. Ich habe die jetzt nicht erst mal auflaufen lassen, so von wegen, es geht ja nun gar nicht, sondern einfach gesagt, warum kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Und dann konnten wir daran arbeiten und die hat mittlerweile 3 Kinder innerhalb von kurzer Zeit spontan geboren.
Dieser Wunsch nach dem Kaiserschnitt, das ist etwas, was sehr häufig aufkommt oder aufkam, weil es mal so eine Mode war, glaube ich. Wie lässt sich das erklären? Durch die Angst?
Ich wehre mich ein bisschen gegen Mode. Nur 2% aller Kaiserschnitte passieren auf Wunsch. Mhm. Alles andere ist Angst. Wenn mich die Angst so beherrscht, es könnte was schiefgehen und ich versuche mir den meintlich sichersten Weg, nämlich den des Kaiserschnittes, dann müssen wir an diesem Thema arbeiten. Und dieses Thema zu bearbeiten bedeutet einfach Zeit. Und Zeit bedeutet, es kostet Geld. Zeit bedeutet nochmal zu schauen, welche Vorsorgesystem haben wir in Deutschland. Die Schwangerschaft ist ein physiologischer Prozess in einer Lebensbiografie einer jeden Frau. Das heißt, er hat ja zunächst mal mit der Medizin überhaupt nichts zu tun. Ich bin dankbar um die Medizin und alles der Errungenschaften der letzten Jahre. Aber zunächst ist es ein Prozess, der bedarf zunächst der Begleitung und dann gegebenenfalls der medizinischen Kontrolle. Und das ist meine Aufgabe.
Es kommen so viele Fragen und Anmerkungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer rein zum Thema Hebamme. Aus Walsbachtal schreibt uns beispielsweise Frauke, ein Unding ist, dass wir altrechtlich ausgebildeten Hebammen mit jahrzehntelanger Erfahrung nur Tarifstufe 8 bekommen, während unerfahrene Kolleginnen mit Bachelor sofort mit 9 eingestellt werden. Praxisanleitung wird an meiner Klinik nicht mal mit einem Bonus vergütet. Was sagen Sie dazu?
Ja, das macht mich fassungslos. Eigentlich ist das Tarifrecht so eingerichtet, dass man nach Leistung bezahlt und dann dürfte es keinen Unterschied geben. Und es würde der Kollegin raten, da mal genau hinzugucken. Es sei denn, die Bachelor-Absolventin macht noch zusätzlich was, aber sie sagte ja, es wird die Praxisanleitung nicht bezahlt, die wir ja jetzt dringend brauchen. Da lohnt es sich genau hinzugucken und auf bundespolitischer Ebene sind wir auch immer noch wieder an der Überlegung, ein eigenes Tarifsystem für Hebammen. Und entweder sind wir Pflege oder wir sind Sozialberufe, vielleicht mal auf die Beine zu stellen.
So etwas, so eine Ungerechtigkeit schafft ja zudem noch ein ganz schlechtes Berufsklima untereinander. Also da wird ja gar nicht weit genug gedacht.
Ich habe selber davon jetzt noch nicht viel gehört. Ich kriege es am Rande mit. Ich kriege allerdings auch mit, dass Hebammen mittlerweile in einer guten Verhandlungsposition sind. Bevor sich eine Klinik teure Leihhebammen leisten muss, könnte man vielleicht da auch mal ansetzen. Und diese Ungleichheit, die darf meines Erachtens nicht sein, wenn sie dieselbe Leistung erbringen.
Ja. Nachricht von Doro. Bei meinem dritten Kind musste ich die Presswehen so lange aushecheln, bis der Arzt da war. Unsere Tochter wohnt im Norden, hat dort ihre 4 Kinder bekommen. Dort kommt der Arzt erst ins Spiel, wenn es Komplikationen gibt. Sonst werden die Mütter nur von Hebammen betreut.
Das ist für mich das System, was notwendig ist, was wir deutlich mehr brauchen. Wenn ich als Gebärende die Klinik betrete, je nachdem, um welches Krankenhaus ich handle, unterschreibe ich damit, dass der Arzt zur Geburt kommt, egal ob notwendig oder nicht notwendig. Und wenn ich aber eine hebammengeleitete Geburtshilfe habe in Form eines Hebammenkreissaales oder komplett ein Belegsystem, wo nur Hebammen arbeiten, die auf Zuruf dann die Medizinerinnen hinzuziehen, dann macht es für mich Sinn. Dann bedeutet das erstmal die Zusammenarbeit des Elternpaares mit der Hebamme. Und die Hebamme muss ganz viel wissen, um dann einfach auch die Grenze zu erkennen, hier endet meine Aufgabe und hier brauchen wir die Medizin.
Ja, denn das ist ja so ein Verantwortungsbereich, was immer in Frage gestellt wird. Wo endet das? Wo beginnt das dann? Und dann gibt es ja auch die Versicherungssummen, die werden immer wieder angesprochen bei den Hebammen. Vielleicht können Sie auch dazu etwas sagen. Da kriegen wir viele Mails und Nachfragen dazu.
Mhm. Da handelt es sich überwiegend um die außerklinisch geburtshilflich tätigen Kolleginnen. Da ist jetzt die Prämie erst wieder aktuell auf 11.500 Euro jährlich angestiegen und nächstes Jahr kommt nochmal eine 10%ige Steigerung hinzu. Die Fälle sind nicht mehr geworden. Es ist gleichbleibend wenig. die Gedeckungssummen mussten angehoben werden, weil ja der medizinische Fortschritt es möglich macht, dass nicht in die Norm passende Kinder deutlich längere Lebenserwartungen haben und dass das mit ein Grund ist. Es wird kaum noch Versicherer gefunden. Derzeit ist es ein Konsortium an Haftpflichtversicherer für uns, die Hebammen, die über den Deutschen Hebammenverband versichert sind. Das sind dann manchmal 2 Jahre, 3-Jahres-Verträge und dann muss der Reigen eröffnet werden. Na.
Ja.
Und seit 2015 haben wir den Sicherstellungszuschlag, der das Ganze etwas abpuffert. Das heißt, wenn bestimmte Bedingungen der geburtshilflich tätigen Kolleginnen erfüllt sind, kriegen sie einen Anteil der Prämie zurück von den Krankenkassen. Aber das ist keine finale Lösung. Und die Kollegin, die im Krankenhaus angestellt arbeitet, der geben wir immer den Rat, erkundigen Sie sich bitte nach der Deckungssumme Ihres Hauses oder nach der Versicherung. Und wenn sie da keine zufriedenstellende Auskunft kriegt, sollte sie sich einfach zusätzlich haftlich versichern mit einem geringen Prämienanteil.
Sie sind selbst Mutter. Wie lief denn eigentlich die Geburt da?
Die Geburt bei meiner Tochter, die lief für sie zufriedenstellend. Sie war in dem Prozess immer mit einbezogen. Ich selber war bei der Geburt nicht dabei, hätte ich auch abgelehnt.
Na, ich meine, Sie sind selber Mama.
Ach, und die Geburt meiner Tochter.
Ganz genau.
2,5 Stunden von Anfang bis Ende. Ich hatte das nötige Selbstbewusstsein, das geht. Beim Kaiserschnitt habe ich nie gedacht, ich habe geboren und ja.
Brauchten Sie eine Hebamme?
Ja, also es war eine Beckenendlage, das heißt, meine Tochter kam mit dem Popo zuerst und da war mir das schon wichtig, dass ich das in der Klinik mache, musste damals weit fahren. Kam dann gerade mal eben so, gerade noch rechtzeitig in der Klinik an und war dankbar um die Kollegin, war auch dankbar um die Ärztin. Na, das ist ja dann ein Team, was einen begleitet hat bei so einer Geburt und war total, diese Grenzerfahrung, die habe ich deutlich gespürt. Auch dieses Aussteigen wollen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich will nicht mehr. Und der Chefarzt, der oben an meinem Kopfende stand, sagt, die schaffen das, die schaffen das, die schaffen das. Und als meine Tochter dann da war, dieses unermessliche Glücksgefühl, dieses stolze Gefühl, ich habe es geschafft, ja.
Hat das Sie geprägt im Umgang mit anderen werdenden Müttern? Vermutlich schon, oder?
Ja, es hat nochmal meine Sicht verändert. Ich meine, das, was ich früher in der Theorie, in der Geburtsvorbereitung immer gesagt hat, arbeiten im Grenzbereich und stolz und glücklich, das hat gestimmt. Das war so diese Prüfung, aber auch nochmal nachzuvollziehen, was es bedeutet, Wehen zu haben, mit Wehen zu arbeiten. Es ist ein mit nichts anderem vergleichbarer Schmerz. Ich möchte davor nicht Angst machen, ich möchte dazu Mut machen, aber er lässt sich mit keinem anderen Schmerz aus meiner Erfahrung heraus vergleichen.
Sie haben eine ganz spannende Biografie. Sie sind nicht nur Lehrhebamme geworden, sind erste Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg, sondern Sie sind auch mal Lkw-Fahrerin gewesen. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich bin mal Lkw gefahren. Mein damaliger Lebenspartner ist gefahren und ich noch im Schichtdienst hatte sehr viel frei und bin immer mitgefahren. Und irgendwann hatte ich die Nase voll und wollte nicht mehr nur mitfahren und wollte selber fahren und habe den Führerschein gemacht und habe mich in dieser Community der Lkw-Fahrer und damals war das eine Männerdomäne, absolut gut aufgehoben gefühlt. Das fing schon daran, dass ich ja morgens durch die Männerdusche musste, um duschen zu können, weil es Frauenduschen noch nicht gab, sodass ich mich da wirklich gut aufgehoben gefühlt habe und einfach auch nochmal ein Selbstverständnis dieser Berufsgruppe gegenüber habe.
Ist ja eine riesige Berufsgruppe, ja. Wo wir den Eindruck haben, so richtig von der Wertschätzung her ist es nicht gegeben, was bei der Hebamme, glaube ich, ganz vergleichbar ist in manchen Bereichen, oder? Wie haben Sie es erlebt?
Ich glaube, die Hebamme ist so in der Bevölkerung bei den Frauen und Familien mittlerweile angekommen. Das sehen wir auch an der Entwicklung des Elternvereines Motherhood. Aber bei den Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Lobby. Und ich glaube, der Käuferin im Supermarkt, wenn sie die Butter aufs Laufband legt, der ist gar nicht klar, dass dahinter der Fahrer, die Fahrerin steckt. Und ich finde, wir sollten uns einfach noch mal bewusst werden dessen, was hält eigentlich so eine Gesellschaft am Laufen.
Und dann kommt die Supermarktverkäuferin auch dazu.
Genau, das sind die Gesundheitsfachberufe, das sind einfach diese sogenannten systemrelevanten Berufe.
Und so häufig ist dann zu beobachten, dass es dann großes Engagement im Kleinen gibt. Erleben Sie das auch bei den Hebammen?
Das erlebe ich auch. Wir haben zwar den runden Tisch Geburtshilfe auf Landesebene in Baden-Württemberg, aber ich merke immer wieder, dass in den Kommunen ganz viel passiert. Dass da die Kolleginnen auch in ihrem Ehrenamt politisch arbeiten, dass es oft Kommunen sind, wo es entweder jemand aus dem Gemeinderat ist oder eine Bürgermeisterin ist, die gerade selber Eltern geworden sind, die für dieses Thema brennen und die dann einfach auch gut an die Hand zu nehmen sind, zu sagen, wir brauchen hier eine Versorgung der jungen Familien, sonst wandern die uns ab. Mit Hebammenhilfe. Und Hebammenhilfe bedeutet Beginn der Schwangerschaft bis Ende der Stillzeit. Das ist eine lange Zeit. Und jetzt müssen wir für die Hebammen in der Kommune was tun.
Und dann einen großen Respekt an alle, die sich bereit erklären, diesen Beruf zu ergreifen und die es gemacht haben, so wie Sie, die Hebammen geworden sind.
Ich möchte meine Kolleginnen alle loben für das Durchhaltevermögen und für die Leidenschaft, mit der sie bei der Arbeit sind. Und das ist ein großes Lob, was ich einfach rüberbringen wollte.
Danke und danke an Sie für die Einblicke, die Sie uns heute Vormittag gegeben haben, Jutta Eichenauer.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.